Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch. Zeit für neue systemische Gedankengänge. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in systemische Gedankengänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest. Unsere Einladung ist, dass du deine Beratungsgespräche auf das nächste Level bringst. Du bekommst hier von uns einen Mix aus Interviewfolgen, in denen wir Menschen hier in diesem Podcast einladen, über ihr Herzensthema in Verbindung mit systemischer Beratung zu sprechen, und Solofolgen, die dich einladen, in unterschiedliche Richtungen Inputs zu bekommen und noch einmal tiefer einzutauchen. Und diese Podcast-Folge beginnt mit einer Beobachtung und mit einer ehrlichen Frage. Über 900 Menschen haben die letzte Podcast-Folge 104 zum Thema künstliche Intelligenz und systemische Beratung gehört. Na, hast du schon reingehört? Wenn nicht, hol's unbedingt nach. Und dort haben wir aufgefordert, ein Experiment mit uns gemeinsam zu machen. Nämlich die Folge zu teilen, es in die Welt zu bringen und mal zu schauen, was passiert, wenn wir den Algorithmus nutzen und so ein bisschen ankurbeln. Und von diesen über 900 Menschen, die die Folge gehört haben, haben 20 Menschen sie geteilt. Und wir merken, da ist ein Ungleichgewicht zwischen dem, was empfangen wird, und dem, was in Resonanz geht. Und das soll an dieser Stelle nicht vorwurfsvoll sein, sondern neugierig machen, weil wir uns fragen, was ist da los? Was macht diese stille Distanz mit unserer Idee von Verbindung? Die Trendforschung nennt das Social Fatigue, eine kollektive Erschöpfung durch digitale Dauerreize. Gesellschaftsforschung spricht von stillen Gemeinschaften, in denen viele nur noch beobachten, aber sich nicht mehr zeigen. Und trotzdem glauben Jessica und ich daran, dass wir neue Formen von Miteinander brauchen. Nicht mehr Community als lose Follower-Schar. Ein Raum, in dem wir nicht nur Inhalte konsumieren, sondern einander wirklich begegnen, mitdenken, mitfühlen, Antwort geben. Und wenn du diese Folge hörst, dann vielleicht, weil du nach genau so einem Ort suchst oder weil du Teil davon bist, auch wenn du bisher still geblieben bist. Was würde passieren, wenn du heute nicht nur hörst, sondern auch sichtbar wirst? Ein Gedanke, ein Kommentar, eine Weiterleitung mit dem Fokus auf das Wir. Der Flow Space von Jessica, die systemische Community, ist hierfür die herzliche Einladung, sich tief und echt zu begegnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Sie lädt dich ein, sich eine Unterstützung zu sein, so wie Sarah Jelinek, die heute im Podcast eingeladen ist, es auch benennt. Menschen können eine Ressource sein. Sarah ist Mutter und hat über 15 Jahre als Lehrerin in einer Schule gearbeitet. Sie ist systemische Beraterin und Therapeutin und sagt von sich selbst, sie sei auf dem Weg. Ihr Herzensthema ist, Schule aus der Lehrkraft heraus und aus der Haltung heraus zu verändern, dort, wo wir wirksam sein können. Und in dieser Podcast-Folge sprechen Jessica und Sarah über Sicherheit in der Arbeit, über eine Haltung, die einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht, und so viel mehr. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Sarah, so schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier im Podcast miteinander zu sprechen über deine Herzensangelegenheit. Und eins ja, meiner Lieblingsthemen wird wahrscheinlich auch gestriffen werden, denn alles, was irgendwie diesen systemischen Gedanken mehr und mehr in die Welt bringt, das lässt mein Herz einfach höher schlagen. Was ist so die Mission, mit der du gehst?
Was für eine Frage für den Anfang. Wow. Ja, was ist meine Mission? Meine Mission ist, Menschen in einem Kontext, in dem sie sich oft fremd gesteuert und bestimmt fühlen, das Gefühl zurückzugeben, dass sie doch ganz viel mitbestimmen können durch ihre Haltung, dass sie doch autonomer sein können, als sie vielleicht eingangs geglaubt haben, und ein bisschen auch wenn ich die Perturbation aufgreifen darf, die ich bei dir in letzter Zeit so viel gelesen habe, auch ein bisschen zu verstören in so eine Richtung von, welche Geschichte erzählst du dir eigentlich über dein Sein in den Kontexten, in denen du dich bewegst? Bei mir ist es ja viel, ich arbeite viel mit Menschen in schulischen Kontexten. Und welche Geschichte möchtest du dir weitererzählen und welche möchtest du vielleicht auch neu schreiben und dann damit auch das Drehbuch irgendwann leben? Und wie selbstermächtigt kannst du das tun in einem Kontext, der ja durchaus auch viel bestimmt? Ja, und wo sind die Grenzen und wie kannst du die neu stecken für dich? Genau, das ist so meine Mission, das erlebbar zu
Mich,
machen.
ja, mich berührt das, weil für mich steckt in dem, was du jetzt sagst, es sind ja jetzt nur ein paar Sätze gewesen, auch sowas wie ganz viel Hoffnung oder Zuversicht. Zu sagen, so das System Schule oder auch andere Systeme, die wirken oft so starr oder so vorgegeben, wenig dynamisch. Und du als Mensch kannst aber das reinbringen, auch was dir wichtig ist. Wie schaffst du das auch bei Lehrkräften, die vielleicht auch echt so am Limit sind, diese Hoffnung zu wecken? Was bietest du denen an?
Erstmal lasse ich die klagen,
Okay.
weil ich nicht vorhabe, an dem Klagewächter mich vorbeizuschummeln, sondern den erstmal sein lassen zu dürfen. Zwar in einem neutralen und auch wertschätzenden Raum. Das ist okay, dass erstmal geklagt wird. Das darf erstmal sein, weil ich glaube, dass das die Eintrittskarte zur Veränderung ist. Dass erstmal geklagt werden darf und dann im nächsten Schritt zu gucken, wo schaust du eigentlich hin? Guckst du in die Richtung, wo es starr ist und unflexibel, wo du es vielleicht jetzt gerade noch nicht verändern kannst oder wo du in so einer Warteposition bist oder schaust du in so eine Richtung von, Mensch, aber hier kann ich im Kleinen schon was bewirken. Und das fängt bei mir und in mir an. Und auch mit dem, was ich A reingebe in die Interaktion. Und das ist in Schule ja unfassbar, wie viel Interaktion so eine Lehrkraft an einem Vormittag stemmt. Ist ja durchaus beeindruckend, dass sie das mal so eben nebenbei macht und dann auch noch unterrichtet. Ja? Aber eben auch, was bringe ich mit und wie sorge ich gut für mich, dass ich gut aufgestellt bin für diese Interaktion. Und nicht zu sagen, ich investiere das alles erstmal ins Außen und ich komme zum Schluss, sondern wie kann ich auch einen guten Egoismus in Schule leben? Ja, und auch mal meinen kleinen sympathischen Egoisten nach vorne bringen, dass der auch mal an den Start darf, um zu gucken, was kann der für mich bewirken.
Auf mich wirkt es so, als hättest du einfach ein sehr großes Herz für Lehrkräfte oder einfach auch viel Verständnis, wahrscheinlich über 15 Jahre, in denen du selber auch in diesem System da warst. Eine, die sozusagen schon ja mittendrin war oder ist und so ein Stück weit weiß, wie der Hase in dem System läuft. Und dann sagst du sowas wie gesunder Egoismus oder auch, was kann ich reingeben? Ist das sowas wie Self-Care? Ist das sowas wie sei liebevoll zu dir? Oder gehst du da auch ja mit systemischen Techniken quasi hinter diese Themen? Wo ist es für dich vielleicht auch nützlich, dich gefangen zu fühlen? Was möchte da noch gesehen werden? Also wie genau kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, Jessica, das ist von allem ein bisschen was. Ich glaube,
Ja.
es ist einmal das Gefühl von, einmal zu gucken, wofür möchte ich eigentlich zur Verfügung stehen als Lehrkraft? Möchte ich weiter zur Verfügung stehen? Und das ist ja immer das, was du auch nach außen gibst. Möchte ich weiter zur Verfügung stehen, zu einem Ja zu sagen? Und dann stehe ich aber auch ein bisschen dafür zur Verfügung, so zwischen den Fronten so ein bisschen zu zerreiben. Ja, da gibt es ja viele Fronten, Lehrkräfte untereinander, Kollegium, Schulleitung, Elternschaft, die ganzen Unterstützungssysteme in Schule, Schulsozialarbeiter, da gibt es ja unfassbar viele Untergruppierungen nochmal. Und wenn ich überall so ein bisschen was reingebe, dann zerfleddern meine Ressourcen so. Und da ein bisschen zu gucken, wenn du von Selbstfürsorge sprichst, zu sagen, wo kann ich das eigentlich gebündelt reingeben? Dass ich das Gefühl habe, da kann ich auch wirksam sein. Weil so mein Empfinden, das ist ein ganz großes Thema, ganz häufig von Lehrkräften, wo spüre ich eigentlich meine Wirksamkeit? Ja? In dieser Interaktion, dass ich so oft auf Widerstände stoße. Und das macht ja was mit mir, jeder Widerstand. Ein Angebot, was ich mache, wo ich mir vielleicht viel Mühe gemacht habe, was dann bei den Schülern auf einmal, gar kein Bock, ja? Wer kennt es nicht? Ja, das macht was mit mir. Und da zu gucken, wo kann ich da auch gut an anderer Ecke für mich sorgen, dass ich eben nicht überall ein bisschen was reingebe, weil ich überall so ein bisschen mitmachen will. Ja, ich habe mal einen Artikel über soziale Erwünschtheit geschrieben, ich glaube für den Westermann Verlag, für den Coaching-Teil. Und da habe ich auch beschrieben, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dieser sozialen Erwünschtheit zuzuhören, wie du ja sagtest, was will da noch gesehen werden? Ja, das ist ein wichtiger Teil von mir. Und gleichzeitig eben aber auch zu gucken, wo kann ich mich auch ein bisschen zurücknehmen, einfach um zu gucken, dass ich da, wo ich wirklich was bewirken möchte und kann, dann aber auch genug übrig habe. Ich merke diese Murmelmetapher, ja, ich habe so ein Glas Murmeln und wenn ich die so durch die Gegend werfe, dann kullern die in alle Richtungen, aber ich habe damit nichts erreicht und am Ende gucke ich rein, mein Glas ist leer. Anstatt sie zu bündeln in einem Säckchen und zu sagen, und hier gebe ich sie hin und da sind sie gut behütet und da kann ich dann vielleicht auch was bewirken und dann kommt das ja auch wieder auf mich zurück. Ja, und das Gefühl zu haben, okay, und jetzt habe ich echt was geschafft. Und diese kleinen Momente dann natürlich auch für sich sichtbar zu machen und nicht so zu übersehen in so einem interaktionsreichen, entscheidungsreichen Schul. Vormittag, der ja bis 13 Uhr vollgepackt ist mit allem Möglichen.
Und jetzt klingt bei mir sowas an wie: Inwiefern ist denn diese Wirksamkeit auch von anderen abhängig? Oder was beobachtest du auch an Abhängigkeiten? Denn wenn ich sage, ich möchte wirksam sein, den Schülern und Schülerinnen dieses und jenes beizubringen, dann sagt ja die Theorie lebender Systeme, dass das eigentlich ziemlich unmöglich ist, jemandem etwas beibringen zu wollen. Und wenn ich mich dann aber wirksam fühlen möchte, bin ich dann nicht auch abhängig von dem, dass andere das dann auch, ich sag jetzt mal, kapieren, mitmachen, aufsaugen. Wie schaust du da drauf?
Das ist eine total spannende Frage, weil ich das mit der Wirksamkeit im Sinne von Wissensvermittlung gar nicht so im Fokus habe, sondern eher die Wirksamkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich denke, da auf der einen Seite zu gucken, wie bewirke ich was in der Interaktion mit meinem Gegenüber? Ja, und da spreche ich ja ganz viel auch davon, als Lehrer auch fehlerfreundlich zu sein und zu sagen, ja, das habe ich verbockt. Das ist total kacke gelaufen. Ja, und ich kann ja aus dem großen Erfahrungsschatz von 15 Jahren Schuldienst erzählen, dass wenn ich das gesagt habe und gesagt habe, ja, scheiße, das habe ich vergessen, das habe ich echt verbockt, die Augen groß wurden in der Klasse. Ah, krass, sie gibt einen Fehler zu. Sie ist ja nicht die Lehrerin, die sich abends in ihren Schrank stellt, sich am Bügel aufhängt, der Schrank geht zu, am nächsten Morgen geht der Schrank wieder auf und sie steht hier wieder vor der Klasse, der Lehrerroboter, ja, sondern das ist ja ein Mensch, die macht Fehler und sie kann auch noch sagen, sie gibt die zu. Und sie ist da auch so freundlich mit sich. Ja, das habe ich jetzt überhaupt passiert, ich bin ja auch nur ein Mensch. Unbeeindruckt. Und das macht was mit meinem Gegenüber, ohne dass ich was machen will. Also ich erwische die dann, so mein Empfinden, dann in so Momenten von, ah, krass. Das ist ja cool, so kann man das also machen. So macht ihr das also. Ja, und das ist für mich viel, da spreche ich von Wirksamkeit. Wissensvermittlung, klar, das funktioniert dann, wenn die Beziehungsebene stimmt. Und deswegen glaube ich, ist das der Punkt, wo man ansetzen darf, zu gucken, wie kriege ich die Beziehungsebene nicht mit allen, das ist ein Anspruch, der ist fast unmöglich, aber wie kriege ich die Beziehungsebene mit einigen gut hin, weil andere werden dann von anderen Lehrern abgeholt. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir mehrere, wir wissen ja alle, wir haben alle so diesen einen Lehrer oder so, an den wir uns bis heute erinnern, weil der das oder das zu uns gesagt hat. Und wir immer noch sagen, krass, wenn der hat das gesagt und jetzt habe ich so an mich geglaubt. Ja. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, den habe ich letztens getroffen, der war in meiner ersten, und das berührt mich total, in meiner ersten fünften Klasse, die ich hatte, erst als Fachlehrerin und dann als Klassenlehrerin, der kam zu mir und hat gesagt, ich habe jetzt diese Ausbildung endlich angefangen. Und ohne sie hätte ich mich das nicht getraut. Und jetzt bin ich in der Lage, meiner Mutter endlich ein kleines Ferienhaus zu kaufen, weil ich so gut verdiene. Und das war immer mein Traum, dass ich meine Mutter unterstützen kann. Und das kann ich jetzt. Und hätten sie nicht gesagt, ich glaube daran, dass du das schaffst. Ich glaube an deine Stärke. Du kannst schwierige Dinge. Hätte ich das nicht gemacht. Und mir war das im Moment gar nicht klar. Deswegen glaube ich, dass diese Rückkopplung und dieses Gefühl von Wirksamkeit, das kann manchmal auch Jahre dauern. Das kommt nicht im gleichen Moment. Und ich glaube, dieser Belohnungsaufschub, den wir dann auch als Erwachsene immer wieder mit verknausern müssen, als Pädagogen, Pädagoginnen, ja, den kaufen wir da einfach mit. Und das meine ich mit Wirksamkeit.
Ja, in Beziehung wirksam
Ja.
werden. Jetzt denke ich mir manchmal so, Menschen haben das so gut, wenn sie die Chance haben, andere jeden Tag zu treffen. Also ich selber komme ja auch so ein bisschen aus so einer Kita-Geschichte und habe das so abgefeiert, die Kinder da 5 Tage in der Woche zu sehen. Und im System Schule sind die Kinder ja auch letztendlich jeden Tag, außer am Wochenende. Und irgendwie denke ich immer so, das ist so eine Chance. Wir haben die Möglichkeit, so viel Beziehung zu gestalten. Und gleichzeitig lese ich manchmal oder höre auch von den Fachkräften in Schule sowas wie, boah, das ist auch echt total anstrengend und wir haben da so viel zu bewältigen. Und dieses, wo ich so denke, oh, wäre das schön, empfinden die gar nicht so als schön. Ja, was geht dir da durch den Kopf?
Die Ambivalenz, Jessica, geht mir da durch den Kopf. Die Ambivalenz zu sagen, eigentlich trete ich für was anderes an. Und meine Ressourcen werden durch, und da sind wir wieder bei dem Kontext, bei dem System, so beansprucht durch diese ganze, wenn du eine Lehrkraft fragst, was beansprucht dich oder strengt dich am meisten an, werden viele sagen, diese ganze Bürokratie. Diese ganze Dokumentation, zusätzliche Konferenzen, was Lehrkräfte nicht alles verschriftlichen müssen zusätzlich, ja. Und dann kommt noch ein Arbeitspaket und noch ein Arbeitspaket und das nimmt natürlich was. Und Lehrkräfte haben das Gefühl, so mein Gefühl, was sie mir kommunizieren, vor allem in Beratungen und Workshops, das ist jetzt mein Wording, aber das ist das, was sie in vielerlei Hinsicht sagen, ist, ich habe das Gefühl, dass ich immer zu viel und zu wenig gleichzeitig tue. Und das ist ja so paradox. Aber das ist genau das, nämlich zu sagen, ich möchte eigentlich und ich weiß, ich müsste in die Beziehungen investieren. Und das ist auch das, worauf ich total Lust habe, mal mit Schülern in Ruhe 5 Minuten zu sprechen. Es ist aber fast unmöglich. Weil da 27 Menschlein sitzen mit 27 verschiedenen Bedürfnissen, plus Förderbedarfe, plus Inklusion, plus Pipapo, alles Mögliche. Ja, und das ist eine Masse, die ist nicht schaffbar. Und das ist einer der Grundsätze, von denen ich immer wieder sage, versuche zu schauen, was ist machbar? Denn wenn du versuchst, alles zu machen, dann zerfledderst du wieder zwischen den Fronten. Und dann schiebst du deine Murmeln in alle Richtungen. Und bist frustriert am Ende, weil du nicht genau weißt, ja, wo sind sie denn jetzt hingekullert? Dann lieber dahin zu gucken, zu sagen, wo habe ich jetzt vielleicht so eine Insel in meinem Tag? Vielleicht eine kleinere Lerngruppe oder eine Lerngruppe, wo das so gut funktioniert, dass ich da auch schauen kann. Und jetzt, da ist mein Glitzermoment. Da streue ich jetzt aber auch Glitzer drauf und das streue ich jede Woche woanders hin, dass jeder mal so ein bisschen was bekommt. Weil immer und ständig ist unmöglich, weil man mit dem Tagesgeschäft, ist wie so ein Grundrauschen, so beansprucht ist, dass man da gut schauen muss, wie kann ich mich selbst gut versorgen, dass ich da gerade stehen kann und wo möchte ich eigentlich mal so ein Päckchen hingeben, dass ich merke, und irgendwann kommt es zurück und wenn es 10 Jahre später ist oder 15.
Ja, die systemische Landschaft, die bietet ja so das ein oder andere zum Thema Paradoxie-Management an. Denn wir alle leben ja letztendlich auch in solchen Paradoxien. Inwieweit würdest du sagen, sind dir da so systemische Konzepte in der Arbeit mit deinen Kollegen und Kolleginnen, tatsächlich dienlich?
Also es ist schon so, dass ich, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Klienten und mir stimmt, ich schon auch paradoxe Interventionen gerne und viel nutze. Und auch das Gefühl habe, dass das gerade, wenn es so einen Modus gibt von jetzt ist alles viel zu viel und jetzt muss ich erstmal ganz viel darüber klagen, dass es dann durchaus auch hilfreich sein kann, mal eine paradoxe Intervention zu nutzen oder eine Verschreibung und zu sagen, ja, dann mach doch jetzt am besten noch viel mehr, gib dich noch mehr auf, ja, investiere noch alles, was du hast in dein Gegenüber und vergiss dich mal völlig. Und dann ist eigentlich schon in dem Moment, wo ich das ausspreche und mein Gegenüber das aufnimmt, kommt, ja, krass, stimmt. Eigentlich wäre vielleicht was anderes dran. Was ich auch aber gerne und viel mache und wo ich gute Erfahrungen mit habe, ist mit Anteilearbeit. Also so paradox das klingen mag, zu sagen, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust, die schlagen, zu versuchen, wie kann ich eigentlich diese erstmal so widersprüchlich anklingenden Anteile in einen guten, respektvollen Dialog auf Augenhöhe bringen. Und zu gucken, wie können die eigentlich gut in meinem Herzen, in meinem Sein miteinander agieren. Ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Auch wenn das erstmal so widersprüchlich ist, zu sagen, ich will Lehrerin sein und ich will es nicht. Ja, dieses Gefühl haben ja ganz viele Lehrkräfte. Ich liebe meinen Job und ich hasse ihn heute. Ja, und da zu sagen, ja, und das ist okay und das darf auch erstmal sein. Ja, dieses, und das ist ja so ein ganz natürlicher Reflex. Welche Seite ist denn jetzt die richtige? Ja, wo will ich hin? Sagen, vielleicht entscheidest du dich, dass das heute unentschieden ist und das einfach beides sein darf und du fühlst dich mal in beides rein. Und das ist okay. Und das kann auch durchaus sehr befreiend sein, zu sagen, okay, dann ist heute beides mal. Ja. Ja.
In meinen Räumen treffe ich auf Lehrerinnen, überwiegend Frauen, die lange, lange, lange überlegen, bleibe ich noch in Schule oder gehe ich raus? Weil eigentlich möchte ich ja gerne und die Kinder, die Jugendlichen, die liegen mir am Herzen. Ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen. Und gleichzeitig, gerade auch mit dieser Idee von systemischer Beratung, würde ich gerne aus Schule rausgehen, würde nur noch Beratung machen, so. Und ich so denke, du hast ja einen relativ ähnlichen Weg. Was könntest du dazu hier im Podcast teilen?
Ich glaube, dass man sich bewusst machen darf, welcher Impuls ist da stärker, von weg oder hinzu. Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Und sich und die eigenen Irritationen ernst zu nehmen und zu überlegen, was bewegt mich eigentlich in Richtung abseits von Schule zu denken. Aber das ist so mein Thema und das bringe ich da auch immer wieder rein in der Beratung mit Lehrkräften in meinen Räumen, ist, was ist eigentlich dein Konstrukt von Sicherheit? Und wie würdest du dich bewegen, wenn es das Beamtentum nicht gäbe, wenn wir jetzt mal ja, von dem Klassiker verbeamtete Lehrkraft sprechen, wie wäre es, wenn du nur angestellt wärst? Wie wäre dann deine Entscheidung? Denn ich denke, dass wir in unserer Berufsbiografie als Lehrkräfte das definitiv drinne stecken haben. Und dieses Konstrukt von Sicherheit und dann der Sprung in die Freiberuflichkeit oder in die Selbstständigkeit natürlich eine wahnsinnige Hürde erstmal gedanklich darstellt und sicherlich auch eine ist. Und da kommt eben der Preis der Entscheidung für mich ins Spiel, zu sagen, ja, und du zahlst eben für beides einen Preis. Ja, und das ist okay und das kannst du ja erstmal für dich durchdenken. Und gleichzeitig ist es eben, glaube ich, ein ganz, ganz krasser Faktor zu sagen, was gebe ich auf und was gewinne ich? Und ist es mir das wert? Und das ist dann ein Abwägen, finde ich. Und beides kann sehr erfüllend sein, auch beides in Kombination kann sehr erfüllend sein. Das Unterrichten und das Beraten in der eigenen Praxis. Und ich finde auch, dass man sehr voneinander lernen kann, einmal in der Praxis zu sein, an der Front und dann eben die Menschen beraterisch, supervisorisch zu begleiten, die da auch an der Front stehen. Ich kann aber auch durchaus verstehen, wenn eine Lehrkraft in den heutigen Zeiten sagt, ich finde das sehr, sehr herausfordernd in Schule. Und das eben nicht abzuerkennen, sondern anzunehmen und sagen, ja, und das ist auch red hart, was du da stemmst. Und davon darfst du auch erschöpft sein. Und deswegen bist du nicht falsch und deswegen bist du nicht zu wenig resilient, sondern es ist gut, dass du darauf hörst. Es ist gut, dass du diese Signale wahrnehmen kannst und lernst. Und da stehen wir heute und dann gucken wir mal, wo wir dann morgen und übermorgen stehen. Und das kann ja auch im Fluss sein, so eine Entscheidung.
Ja, und wahrscheinlich ist das nicht nur eine Entscheidung, die Menschen im Kontext von Schule zu treffen haben. Also klar haben wir da diese Besonderheit der Verbeamtung. Das klingt jetzt für mich auch gerade noch mal logisch. Und gleichzeitig geht das ja wahrscheinlich vielen Menschen so, die dann irgendwann so überlegen, springe ich ab oder nicht? Und wie hoch ist mein Sicherheitsbedürfnis? Also ich erinnere mich daran, dass das auch viele, viele Jahre mein Thema war, immer wieder so zu gucken, wie viel brauche ich da noch und wann springe ich ganz? So.
Ja, und das finde ich so spannend, wenn ich dich das so sagen höre, dann denke ich, und das ist aber auch, und wenn ich wieder auf PädagogInnen zu sprechen komme, ist der Versuch, das mit einem Muster der Vergangenheit oftmals zu lösen, mit,
Ja.
Ich brauche noch mehr von etwas, bis ich bereit bin. Das kann man so machen. Man kann aber auch sagen, ich springe mal und guck mal, dass ich breiter werde und lerne im Springen. Ich schaffe das. Und das ist eben das Thema mit Veränderung. Die mache ich dann erlebbar für mich. Ich schaffe das, ich kann das. Versus ich denke mir das und sichere mich eigentlich die ganze Zeit nur ab, aber springen tue ich nicht. So, und das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Und ja, ich denke, dass das beide ihre Daseinsberechtigung haben und auch das ist wieder ein Abwägen. Und gleichzeitig darf man eben das eigene Konstrukt ganz frech mal hinterfragen und sagen, was erzähle ich mir eigentlich darüber, was Sicherheit für mich bedeutet? Und ist es eigentlich, ist es ein Containerbegriff für mich? Ja, Sicherheit? Wie kann ich den mit Inhalt füllen? Was bedeutet das? Und auch das kann man super in einer Supervision oder Beratung mal machen, zu gucken, was ist eigentlich Sicherheit? Was ist das für ein Abseits vom Beamtentum? Was bedeutet Sicherheit für mich? Und was brauche ich eigentlich, um mich sicher zu fühlen? Ich sag mal, noch mal ganz frech, man kann sich ja selbstständig machen und dann kann man ja auch wieder zurück in eine Anstellung gehen. Also nichts ist ja festgeschrieben im Leben.
Ja, und ich teile das alles genauso wie du sagst und kenne das aber von mir, dieses Ja, aber so nur allein über Sicherheit zu sprechen und zu reflektieren, löst noch kein Gefühl von Sicherheit aus.
Absolut nicht.
Was würdest du sagen, so wie mit welchen Methoden oder Herangehensweisen unterstützt du diese Prozesse?
Also für mich ist es total klar, dass wir viel zu viel bei uns im Kopf unterwegs sind und dass wir viel zu viel top-down arbeiten und ganz viel als Lehrkräfte vor allem, ja, wenn wir bei diesem Thema Kontextschule bleiben, wir sind ja immer in unserem Kopf unterwegs. Und wenn wir uns mal überlegen, unser Kopf ist so viel, da hängt ja noch vom Hals bis zum kleinen Zeh ganz viel Körper dran, den haben wir übrigens ja auch immer dabei. Ja, und da mal ein bisschen zu gucken, wie können wir eigentlich in der Therapie, sagt man ja, bottom-up, ja, wie kann man auch von unten nach oben arbeiten und das Nervensystem mitnehmen, wie kann man da auch auf körperlicher Ebene, das ist ja auch was sehr Körperliches. Ja, wie kann man da Sicherheit schaffen? Mit welchen Übungen fürs Nervensystem kann ich mir Sicherheit schaffen? Ja, ich meine, du bist Profi für Aufstellungsarbeit, Aufstellungsmethoden, Externalisierung und so weiter. Ja, Stühlearbeit. Sicherheit kann ja auch was sein, was ich in Aufstellungsarbeit mit meinem Therapeuten total gut oder mit meinem Berater, Coach, wie auch immer, gut bearbeiten kann, um dann wirklich auch ins Fühlen zu kommen. Ja, wie fühlt sich für mich das an, wenn ich an einem sicheren Ort stehe? Und sei es nur ein Bodenanker, ja, wo ich mir Sicherheit draufschreibe und mich dahinstelle und mal reinfühle, wie geht es mir eigentlich? Hier bin ich sicher. Wie fühlt sich das an? Und das Gefühl wiederzuerkennen und für sich erlebbar zu machen. Und das klappt nicht im Kopf nur. Ist ein guter Anfang. Ist sicherlich ein gutes Mit-Tool, aber da hört die Reise ja nicht auf.
Ja, was bei mir jetzt gerade so rüberschwappt, wenn wir beide darüber so sprechen, dann denke ich mir so, wenn wir das schaffen, in eine gute Distanz zu kommen, und nicht mehr so mittendrin zu sein in dem täglichen Gefühl von Unsicherheit, von Panik, von Tausenden von Fragezeichen, dann erlebe ich dich jetzt schon auch mit so einer Leichtigkeit oder ja, auch mit so einem, ja, lass uns mal gucken und dann können wir ja hier und können wir da. Und ich so denke, manchmal kann man es eben auch nicht, wenn man mittendrin steht. Das ist ja auch bei anderen Überforderungsphänomenen so. Stichwort Burnout oder insgesamte Arbeitsüberlastung, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mittendrin sind, dann sagen wir halt nicht sowas wie, ah, ich stelle mich mal kurz in den Bodenanker für Sicherheit. Und das kommt bei mir jetzt gerade so an, dass du ja auch selbst in einem State bist, aus dem heraus du ja mit einer gewissen Distanz, Leichtigkeit und Freude da drauf schaust.
Das war aber auch ein harter Weg. Das war ein richtig harter Weg. Aber das darf man auch mit sehen. Man sieht, also wenn man jemandem begegnet, wie wir beide jetzt, dann siehst du die Version von mir heute. Der Moment, den du wahrnimmst, meines Seins und das, was ich jetzt gerade bereit bin, dir preiszugeben von mir. Du siehst aber nicht die ganzen Jahre Arbeit, die dahinter stecken, die ganzen Stunden, die ganzen Momente der Trauer, der Frustration, Scham und Schuld, was da alles unterwegs war, was ich mir alles angeguckt habe. es überhaupt erst möglich gemacht habe, dass ich heute so reden kann.
Ja.
Und das war ein echt harter, langer Weg, mit viel Schmerz.
Ja.
Ja, auch anzugucken, mich dem zu stellen und mich in dem auch sein zu lassen und mich nicht davon so ablenken zu lassen. Ja, und mich immer abzulenken und immer zu sagen, nee, ich guck das jetzt nicht an, sondern doch, ich gucke das jetzt an. Und das rückblickend, das war es echt wert, aber es war echt eine harte, schmerzhafte Reise. Ist unbequem. Definitiv. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir auch so in Richtung Therapie vor allem sprechen, ist zu sagen, ich als Therapeutin bin auch die Methode. Und nicht jetzt, ich schmeiße jetzt ganz viele tolle Sachen durch die Gegend und so, sondern ich kann auch deinen Schmerz halten. Und es ist okay, dass das weh tut. Und das ist okay, dass das kommt. Und das darf auch hier erstmal sein. Weil das ist nämlich auch ganz oft in Schule nicht so. Das darf dann da nicht sein. Entweder weil es wirklich nicht sein darf, weil nicht der Platz dafür da ist, ja, oder weil es eben einfach aberkannt wird. Ja, und das ist tragisch, finde ich. Und es ist ganz wichtig, dass es Räume für Lehrkräfte gibt, wo der Schmerz und das Klagen und die Zweifel und die Frustration, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, wo die erstmal sein dürfen.
Ja.
So, und wenn das sein
Mir gibt es
dürfen.
so ein bisschen so ein Aufbäumen, weil ich so denke, ja, wie, also wir beide sind da, unsere systemischen Kollegen und Kolleginnen sind da. Wieso gibt es diese Räume nicht im System Schule? Okay, du machst so die Arme nach oben wie dieses Emoji von I don't know, ich weiß es auch
Genau.
nicht.
Du, wenn ich das wüsste, dann wäre ich einen ganzen Schritt weiter. Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt viele Berufe im sozialen Sektor, wo Supervision an der Tagesordnung liegt.
Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr richtig und dafür gehe ich. Ja, also.
Ich habe keine Antwort auf diese Frage.
Ja.
Vielleicht hat sie jemand anders, vielleicht hat sie einen Zuhörer, eine Zuhörerin oder jemand anders Kluges, der zuhört, aber ich habe sie nicht.
Ja. Was würdest du sagen, hat dich da auch ein Stück weit durchbegleitet oder was hat dich das schaffen lassen, diesen auch wirklich harten Prozess zu gehen und dran zu bleiben und den durchzufühlen?
Auf jeden Fall mein Familiensystem. Ich bin in einer Familie groß geworden aus PsychologInnen, Psychoanalytikern, Tiefenpsychologen und Verhaltenstherapeuten. Wir haben wirklich alle, ich bin die einzige Systemikerin bei uns. Aber ich habe, meine Mutter und mein Vater sind Psychoanalytiker und haben eine Gemeinschaftspraxis. Und mir ist jetzt erst auch nochmal in meiner Weiterbildung bewusst geworden und auch in meiner therapeutischen Ausbildung, was für ein Geschenk das war, Eltern zu haben, die Gefühle halten konnten. Die gesagt haben, das ist okay. Das macht dich jetzt traurig. Und für mich war das normal. Und in meiner Weiterbildung habe ich gelernt, das ist gar nicht normal. Eltern machen sowas im Zweifelsfall gar nicht in dieser Form. Und es ist für mich normal. Ja, dass da Gefühle benannt wurden, dass gespiegelt wurde. Ja, dass meine Eltern, dass ich dieses, man sagt ja so schön, Epistemic Trust, ja, das ist so, ah, oh, das war so, das ist spürbar für mich gewesen. Es durfte alles sein, es war okay. Und ich glaube, das ist etwas, was eine ganz große Ressource ist, die mich da immer durchgetragen hat. Und ich konnte mich zu jeder Zeit auch an meine Familie wenden, auch an meinen Bruder. Wir haben auch ein sehr inniges Verhältnis zueinander, der mich auch unterstützt hat bei Unsicherheiten. Und ja, was mich da noch durchgetragen hat, ist meine Intervisionsgruppe. Ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, in meiner Weiterbildung die fantastischen Menschen zu treffen, wir sind jetzt richtig Freunde geworden und sehen uns regelmäßig. Der Austausch, wir sehen uns auch weiterhin jeden Monat, ist total viel wert. Und ich denke auch meine Bereitschaft zu sagen, ich bin nie fertig. Ich bin auf dem Weg und es ist okay. Und ich bin heute hier bei dir im März und das ist ein Schritt und es hört aber nicht auf, weil ich decke immer wieder was auf, immer wieder eine Karte auf, von der ich nicht dachte, ich hätte sie noch nicht aufgedeckt. Und dann kommt die und ich denke mir, was? Wie konnte ich das 39 Jahre lang nicht über mich wissen? Und das würde ich gerne Lehrkräften auch ermöglichen, zu wissen, krass, da ist noch was. Das agiert in mir und das bringe ich auch in die Interaktion mit meinen Schülern. Und ich wusste gar nicht, dass das ein Muster von mir ist und wie krass, dass ich das jetzt erstmal weiß. Und alleine, ich meine, du weißt es selber auch, Jessica, das macht total viel. Zu wissen, krass, das habe ich also auch. So mache ich das also. Das ist ja interessant.
Ist sehr interessant, ja.
Also ganz neutral und nicht bewerten, so, ja, wie, das mache ich das, sondern, aha, das ist ja spannend, so mache ich das. Cool. Und jetzt feiere ich mich mal richtig dafür, dass ich das über mich gelernt habe. Geil.
Ja, genau. Ja. Ja, danke, dass du das mit mir und mit uns teilst, auch was so dein persönlicher Background ist. Ich glaube, deswegen ist mir dieses Community Life so wichtig. Deswegen mag ich so gerne Menschen zusammenbringen, weil ich glaube, dass ja im Kontakt mit anderen manche Dinge leichter sind und auch wenn wir in Räume gehen, wo, wie du sagst, Gefühle gehalten werden können. Ich sehe das manchmal so an diesen Community-Abenden, dass es da gar nicht so darum geht, so jetzt voll die krassen Methoden auszuprobieren oder so, sondern auch mit anderen zu sein, mal einen Raum zu haben, wo ich sagen kann, was gerade in mir los ist. Und ich erinnere mich an letzte Woche, wo es dann darum geht zu sagen, okay, da ist ganz viel Traurigkeit. Was würde dieser Traurigkeit gerade gut tun? Und dann sagt die Person, Stille. Und ich so sage, okay, dieser Raum hier, der kann dir Stille bieten. Und wir waren einfach mehrere Minuten miteinander still. Und Stille bedeutet dann für mich nicht nur nicht sprechen, sondern wirklich auch in so eine innere Verbundenheit und Stille in mir zu gehen. Und ich so denke ganz ehrlich, Sarah, wo haben wir solche Begegnungen, wie du es jetzt von deiner Familie beschrieben hast, von deiner Intervisionsgruppe, in meiner Community? Mich berührt das so sehr, dass, ja, dass Menschen diese Räume kreieren und wir immer wieder auch Menschen einladen dürfen, da hinein zu kommen. Also du kreierst auch immer wieder Räume für Menschen, wo es darum geht, sein zu dürfen.
Ja, und wo es eben nicht darum geht, was stellst du da, sondern was bist du? Und was bist du hier bei mir? Und wie können wir in Verbundenheit sein? Und wie können wir in echter Verbundenheit sein? Und eben nicht darüber, uns ständig abzulenken, am Handy zu surfen, während wir nebeneinander sitzen, ja, unsere verlängerte Nabelschnur, ja, anstatt zu gucken, Mensch, wer sitzt denn jetzt hier vor mir? Und wie kann ich mit dieser Person in Verbundenheit kommen? Und was macht das mit meinem Nervensystem? Übrigens zum Thema Sicherheit. Verbundenheit und Sicherheit sind so eng miteinander verknüpft. Ja? Wenn ich mich wirklich verbunden fühle und wirklich da bin, und das hat ja auch viel mit Präsenz zu tun. Auch als Lehrkraft, wenn ich jetzt Lehrkraft präsent bin, authentisch, dann ist das schon echt viel gewonnen für die Schüler, vor denen ich stehe. Und ich glaube, das ist, was du sagst, ein ganz wichtiger Punkt. Du musst es nicht alleine schaffen. Du darfst dir Räume suchen, in denen es dir gut geht. Und das darfst du auch in deinem Kollegium tun. Auch in deinem Privatleben darfst du das tun und gucken, welche Dosis tut mir gut in der Interaktion mit wem. Und wenn du merkst, es tut mir gut, ich bin irgendwie, ich gehe da gut raus, dann mach mehr davon. Und wenn du merkst, das geht mir gerade nicht gut, jetzt gerade, in diesem Moment, tut mir diese Gruppe Menschen nicht gut, dann mach weniger davon.
Ja. Der alte Steve kommt auch noch mal kurz rein in unser Gespräch.
Wirklich.
Voll gut. Wenn du so reinspürst in unser Gespräch, was ist dir auf jeden Fall wichtig noch zu teilen?
Wenn du Lehrkraft bist und das jetzt hörst, dann ist das nicht die nächste Aufgabe, die du bewältigen musst. Ja, das wirkt ja immer wie was, was sowieso schon auf einem ellenlangen To-Do-Zettel von Lehrkräften, wie das nächste wirkt, worum man sich kümmern muss. Und da möchte ich ganz klar sagen, das soll es nicht sein, sondern es soll etwas sein, was dich begleitet und was dich hält. Und wo du das Gefühl hast, hier muss ich nicht schon wieder leisten. Hier muss ich nicht schon wieder versorgen und performen. Hier darf ich auch mal langsamer machen. Hier darf ich auch mal loslassen. Ja, Lehrkräfte halten immer ganz viel fest. Hier darf ich mal loslassen. Hier darf ich mal locker lassen. Hier darf ich mich auch mal verabschieden. Ist okay. Und hier darf ich auch mal schwach sein. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Stärke Lehrkräfte im Unterricht an den Tag legen, obwohl ihnen ganz oft eigentlich zum Heulen zumute wäre. Und das ist das Gegengewicht, was ich, wenn wir so von Homöostase sprechen, was ich gerne geben möchte und auch sagen möchte, das darf sein und das wird oft genug vergessen ist, dass es das auch braucht. Ein Raum, um in der Fachsprache, würde man sagen, regressiv ein bisschen sein darf und sich auch so ein bisschen auch lockern darf und sagen kann, okay, und jetzt darf das auch einfach mal sein, wie die schöne Sequenz, die du beschrieben hast mit dem Moment der Stille. Ja, und hier muss gar nicht so viel passieren erstmal. Ist okay. Und du bist okay.
Schön, dass wir das auch in diesem Gespräch miteinander kreieren dürfen. So dieses, ist es okay, dass wir jetzt hier gerade so miteinander sind?
Ja.
Und ich finde das einfach total wertvoll, wie du diese Dinge in die Welt bringst. Und meine Beobachtung ist, dass es schon auch Kontroversen gibt. Dass Menschen auch irgendwie Kommentare auf deinem Instagram hinterlassen, wo ich so denke, alter Schwede, was geht da eigentlich ab? Und wo es auch darum geht, solche Dinge halten zu können. Was würdest du so sagen, welche sind deine Hypothesen dazu, dass Menschen sich aufgerufen fühlen, ich sag jetzt mal, dich zu attackieren?
Ja, das ist eine gute Frage, Jessica. Ich glaube, dass ich da so herangehe, dass ich solche Kommentare lese und erst einmal den Schmerz höre. Ich höre erst mal den Schmerz und die Selbstkundgabe. Nämlich ich könnte ja auch den Angriff hören. Und ich entscheide mich ja bewusst, nicht den Angriff zu hören, sondern erst mal das, was denke ich, was der Mensch mir damit mitteilen könnte. Und ganz oft, so mein Empfinden ist es ein, guck mal, ich bin aber auch so belastet. Ich will auch gehört werden und nicht nur wieder die Lehrer. Da geht es ja ganz oft drum. Lehrer, die Jammerkultur der Lehrkräfte, ja, die um 13:15 Uhr in der Pädagogenstarre landen, verbeamtet sind und 12 Wochen Urlaub im Jahr haben. Ja, ich höre da ganz viel auch die Bedürfnisse raus. Ja, das ist so ungerecht, dass jemand, dem es so gut geht, dass der sich auch noch beklagt. Ja, ich möchte auch mit meiner Belastung gehört werden. Mir geht es doch viel schlechter. Da rufe ich immer wieder zu auf, zu sagen, das ist erstmal okay. Dass jemand das Bedürfnis hat, zu sagen, da geht es ja um Sichtbarkeit. Ich bin auch sichtbar mit meiner Belastung. Guck doch mal, hier bin ich. Und dazu sagen, ja, und ich sehe dich. Und gleichzeitig darf das nebeneinander stehen. Das eine macht, das ist kein Wettbewerb, wem geht es schlechter, sondern das ist okay, dass es allen gerade vielleicht nicht so gut geht. Es ist ja auch keine einfache Zeit, in der wir leben. Und nur weil jemand Leid hat, bedeutet das nicht, dass anderes Leid keinen Platz mehr hat, sondern das ist okay, das darf alles sichtbar sein. Und ich denke, dass dieses Thema Lehrkräfte eben auch so ein großes Thema ist, weil jeder mal zur Schule gegangen ist und denkt, Mensch, da kann ich doch mitreden. Ja, ich war doch auch mal in der Schule, ich weiß doch, wie es den Lehrkräften geht. Und das ist so eine Besonderheit. Ja, jeder ist mal zur Schule gegangen. Ja, ich hatte auch mal Lehrer. Wieso? Die waren doch total entspannt. Die hatten 13 Uhr Feierabend. Ich weiß doch, wie das. Ich habe auch Lehrer in meiner Familie. Ich weiß, denen geht's super. Die arbeiten auch nur 20 Stunden die Woche bei vollem Gehalt. Und ich denke, da sich immer wieder auch so zu überprüfen, wäre so mein Appell, zu gucken, ist das eine Geschichte, bei der du wirklich mitreden kannst? Also hast du das mitgemacht? Und das ist so mein Denken, dass ich sehr vorsichtig bin, wenn ich das nicht mitgemacht habe, auch bei Elternschaft, ja, muss ich mal mitgemacht haben, dass ich da mitreden kann. Und ich denke, es reicht nicht, Schüler gewesen zu sein, um bei der Belastung von Lehrkräften im Jahr 2025 mitreden zu können. Gleichwohl höre ich auch die Selbstkundgabe und den Schmerz und auch das Leid, was die Leute mir ja auch durch solche aggressiven Kommentare mitteilen. Und persönlich nehme ich das nicht. Nein. Ich bin ja nur die Projektionsfläche. Ich bin ja nur der Anlass, das endlich mal loszuwerden. Und vielleicht hat es ja auch einen Nutzen. Haben sie es irgendwo gelassen und kriegen vielleicht noch eine, wenn ich gerade mal Zeit habe, eine Perspektive dazu, die ihnen ja vielleicht weiterhilft, wenn sie das denn dann lesen oder auch nicht.
Ja, ich finde deine Gelassenheit da sehr beeindruckend, weil ich auch immer wieder Menschen kennenlernen darf, die eben sagen, ich zeige mich nicht so sehr auf Social Media oder ich mag da nicht so rausgehen. Das kann ich doch jetzt nicht von mir erzählen, weil was ist, wenn da so und so was zurückkommt und dass du das so halten kannst, das ist sicherlich auch ein besonderes Merkmal jetzt deiner Persönlichkeit.
Und wenn du das sagst, und während du das sagst, kommt mir wieder der Gedanke, dass ich Eltern hatte, die mir das Gefühl gegeben haben, es ist okay, wie du bist. Auch okay, dass du nicht alles gut kannst. Ja, und ich zitiere jetzt eine meiner Lieblingspodcasterinnen, Franca Cerutti. Ich werde das nicht für mich beanspruchen, dieses Zitat, aber es hat mir sehr geholfen. Perfektionismus ist ja eine Skala, die ist nach oben offen. Und das ist ja das, was viele Frauen gerade immer wieder versuchen, perfekt zu sein. Habe ich mir abtrainiert. So. Hat mir total geholfen. Manchmal sind es ja so einzelne Sätze, du weißt das ja selber auch, die einen so berühren. Ich dachte, krass, ja. Ich kann jetzt mein Leben lang versuchen, diese Skala, das Ende der Skala zu erreichen. Oder ich gehe es anders an und realisiere, das ist gar nicht machbar. Ja, und ich glaube, das hat mir total geholfen, auch zu sagen, ja, ist okay. Ist okay, wenn ich okay bin. Es muss nicht perfekt sein. Und deswegen zeige ich mich. Und vielleicht macht das auch was mit anderen Menschen, den Mut, sich zu zeigen und den Mut, sich auch unperfekt zu zeigen. Und das macht ja was mit meinem Gegenüber, wenn ich mich unperfekt zeige, egal ob jetzt im Kontext Schule oder woanders, gegenüber meinen Kindern. Sagen, ja, das habe ich echt richtig verbockt. Es tut mir total leid, das ist meine Verfehlung gewesen. Und meine Kinder sagen das inzwischen auch. Wenn sie irgendwie was verbocken, dann sagen sie, ach Mama, weißt du, ich habe das verbockt. Blöd. Ja, okay, cool. Und dann weiter.
Ja, und das finde ich ist nochmal so ein schöner Bogen, auch zu sagen, selbst wenn wir vielleicht in Familien aufgewachsen sind, die das nicht so delivered haben, wie du es jetzt erleben durftest, weil das einfach ein total tolles Geschenk ist, können wir ja heute die Menschen sein, die das weitergeben. Und dann können wir uns die Familie sein, die anbietet, zu sagen, du bist okay. Du darfst mit all dem sein und wir können deine Gefühle gemeinsam halten.
Ja, und ich finde das total wichtig und wertvoll, was du jetzt nochmal sagst. Das ist ja nicht, ich hatte diese Familie nicht und deswegen ist das verloren für mich, sondern ich kann mir jetzt gute, fruchtbare Kontakte suchen, die mich nähren und die, wo ich merke, ich bin da gehalten. Für mich ist meine Intervisionsgruppe zum Beispiel so eine Gruppe von Menschen, wo ich einfach sein kann, wie ich bin. Und das ist ein Gefühl, das ist nichts Erdachtes. Ja, wie oft üben wir denn unsere Gefühle? Ja, das ist so das ist so gut trainiert, gerade bei Pädagogen und PädagogInnen. Das ist so gut trainiert, ist, ich denke mir meine Gefühle. Aber was fühlst du denn? Ja, wo fühlst du dich denn richtig sicher? Und woran merkst du, dass du dich jetzt gerade sicher fühlst? Und das ist so ein ganz wichtiger Faktor, der ja nicht zu unterschätzen ist, dass das ist nie zu spät, will ich damit sagen. Es ist nie zu spät, sich diese Menschen zu suchen und ja, sich das zu gönnen.
Ja.
Das steht mir auch zu, das ist okay.
Sarah, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, was jetzt irgendwie auch wie in so einer Stille endet. Zu sagen, ich glaube, wir beide, wir spüren, dass wir Menschen nichts beibringen können, dass wir Menschen nicht in eine Richtung lenken können, dass wir Menschen nichts geben können, wenn sie das nicht nehmen möchten. Und gleichzeitig aber so Hoffnungsträgerin zu sein und ein präsentes Gegenüber zu sagen, hey, wir sind hier.
Ja, und damit, ohne dass wir was machen wollen, ja schon was machen. Das ist ja kein bewusster Prozess, sondern das ist ja einfach, das ist wie so das erste Idol, was man in der Bravo so gefunden hat, wo man so denkt, oh, so will ich sein, so, ne? Das ist ja auch so ein Effekt von, Mensch, ich sehe da jemanden, der wirkt auf mich. Und vielleicht auch ganz unbewusst und vielleicht auch in einer ganz anderen Art und Weise, möglich in einer ganz anderen Art und Weise, als es vielleicht intendiert war ursprünglich, aber es hat irgendwie einen total positiven Effekt auf mich und das nehme ich dann. Das ist so schön, finde ich.
Danke.
Danke dir.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns doch gerne eine Mail an erdbeerfrösche-und-teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow. Da findest du zu der aktuellen Folge auch einen Post. Und vielleicht hörst du noch die Folge zu künstlicher Intelligenz und folgst unserem Aufruf, an dem Experiment teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.